Pflegen und Leben bietet speziell psychologische Beratung für pflegende Angehörige an. Wir stehen allen gesetzlich Versicherten zur Verfügung und es ist, wie Sie auch schon gesagt haben, grundsätzlich immer kostenfrei, anonym und datensicher.
Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie.
Die Pflege eines schwer erkrankten Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ist aufwendig und herausfordernd. Die pflegenden Eltern sind teils 24/7 gefordert. Hinzu kommt der immer größer werdende Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal, vor allem in der Kinderkrankenpflege. Die wenigen Stunden Auszeit für pflegende Eltern werden zu einem seltenen Luxusgut. Das hat Konsequenzen. Bereits im Podcast 19 mit Professorin Dr. Christa Büker haben wir über die gesundheitlichen Belastungen pflegender Mütter gesprochen. Doch die andauernde Pflege belastet nicht nur den Körper, auch die Psyche steht unter einem enormen Druck. Vor wenigen Wochen ist mir ein ganz besonderes Angebot begegnet: Pflegen und Leben, ein niederschwelliges Internetportal für pflegende Angehörige. Zu Gast im Podcast Wegbegleiter ist heute Dr. Jana Toppe. Sie ist Psychologin, systemische Therapeutin und Familientherapeutin. Und sie leitet die psychologische Online-Beratung von pflegenundleben.de und ist auch selbst als Online-Beraterin im Einsatz. Herzlich willkommen, Frau Toppe. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Ich habe zwar schon ein bisschen was zu Ihnen gesagt, aber möchten Sie sich zu Beginn kurz in ein paar Worten vorstellen, wer Sie sind und ja, einfach, dass man ein bisschen ein Bild davon bekommt, wer heute zu Gast ist.
Ja, sehr gerne. Genau, Sie haben ja schon gesagt, ich bin Psychologin und systemische Therapeutin, bin jetzt seit knapp einem Jahr hier bei Pflegen und Leben, auch als Leitung. Und mir ist diese Arbeit sehr wichtig. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Angebot, diese Entlastungsmöglichkeit für pflegende Angehörige zu bieten und eben auch diese besondere Zielgruppe auch zu versorgen sozusagen. Mhm. Eben gerade auch Zielgruppen, die oft übersehen werden, zum Teil wie pflegende Eltern.
Absolut, den Eindruck habe ich auch. Also zum einen, dass pflegende Angehörige, sie sind irgendwo gefühlt überall und trotzdem werden sie so oft nicht mitgedacht. Und dann unter den pflegenden Angehörigen gibt es ja noch diese noch kleinere Gruppe der pflegenden Eltern. Und da habe ich auch oft das Gefühl, dass sie fast unsichtbar sind, obwohl sie nochmal ganz besondere Herausforderungen und Belastungen haben, wenn man über teilweise ja viele, viele Jahre das eigene Kind pflegt und versorgt. Welche Herausforderungen und Belastungen erleben Sie denn von pflegenden Angehörigen oder was sind die Herausforderungen und Belastungen?
Also es gibt natürlich eine Vielfalt an Anzeichen, die uns genannt werden. Ne? Also da sind Menschen ja sehr, sehr verschieden. Und es kommen ja auch irgendwie, glaube ich, gefühlt jährlich mehrere Studien raus zu den Belastungen pflegender Angehöriger. Und man kann definitiv sagen, es gibt da eine sehr hohe gesundheitliche Belastung. Es gibt eine sehr hohe zeitliche Belastung. Da sind viele Menschen auch noch beruflich tätig. Das ist ja eine Mehrfachbelastung. Es ist ja eben nicht ausschließlich die Pflege. Da kommt noch ein Haushalt dazu, vielleicht eine Beziehung, eine Familie. Und es äußert sich in so Dingen wie zuallererst andauernde Hektik. Da ist eine Überforderung, ein Zeitmangel. Das kann sich auswirken auf die Beziehung. Es kann zu Streit kommen. Pflegebedürftigkeit ist ja auch eine emotionale Belastung. Das ist ja kein alltägliches Thema. Damit verbunden sind auch finanzielle Sorgen und Belastungen. Pflege ist ein umfangreich schwieriges Feld abzudecken. Es geht um emotionale Belastung, es geht um finanzielle Belastung. Da sind ganz, ganz viele Sorgen drin, die führen natürlich auch zu oder können führen zu seelischen Problemen. Wir haben teilweise auch Themen logischerweise wie Abschied, Tod und Trauer. Es bleibt nicht aus bei Krankheit. Mhm. Und es kommt auch häufig leider zu Vereinsamung oder sozialer Isolation. Dadurch, dass sich Menschen, die so stark belastet sind und so viel zu tun haben, irgendwann zurückziehen, aber auch das Umfeld sich irgendwann so ein bisschen ausdünnt, weil leider das Thema Krankheit und Pflege oft ja mit Berührungsängsten auch verbunden sein kann.
Ja, ja. Haben Sie Erfahrungen oder gibt es irgendwie Punkte, wo Sie besonders hellhörig werden, so erste Zeichen von einer Überlastung? Also Sie haben jetzt diese ganzen Belastungen beschrieben und wann es dann irgendwann zu einer Überlastung kommt bei pflegenden Angehörigen?
Genau, wir haben ja eben so ein bisschen über die Faktoren auch gesprochen, ne, die sich da so auswirken und man kann das ja so ein bisschen vorsichtig auch trennen in körperliche Anzeichen und auch seelische Anzeichen von Belastung. Mhm. Und auch da ist es ja wieder individuell sehr verschieden. Also es gibt Menschen, die können wahnsinnig viel aushalten und andere eben nicht so gut. Und das ist einfach auch ein individueller Faktor, den kann man nicht unbedingt immer trainieren. Aber die Psyche sucht sich ja auch ihr Ventil und das tut sie auch gerne dann durch den Körper.
Ja.
Also wenn wir zum Beispiel hören, die Menschen sind fühlen sich sehr schwach, haben so eine Art Energiemangel, schlafen nicht mehr gut, kommt ja auch gerne mal durch viele Sorgen, viel Grübeln, viel Stress. Körperliche Anzeichen wie Verspannung und Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Tinnitus. Das kann sich auch auswirken auf die Verdauung, auf das Appetitgefühl. Herzrasen wird auch öfter genannt, auch ein geschwächtes Immunsystem. Und natürlich dann auf der anderen Ebene zu sehen, diese innere Unruhe, eine Nervosität, Gereiztheit auch. Was wir häufiger auch hören in Beratungen, sind eben auch so ein bisschen Wut oder Ärger. Ne? Das Gefühl, dass es alles sehr ungerecht auch ist, wird als sehr, ein sehr unfaires Leben auch erlebt. Warum ist es jetzt so? Warum muss es jetzt so sein? Da besteht ja eine hohe Verantwortung auch in der Versorgung. Ne? Es gibt viele Ängste, dass etwas passieren könnte. Darf ich aus dem Haus gehen? Was ist, wenn dann was passiert? Kann ich jetzt mal eben duschen gehen oder passiert dann vielleicht irgendwas? Es wird oft auch gegrübelt, Gedanken kreisen, auch häufig verbunden mit einem schlechten Gewissen. Es ist sehr schwer, allen gerecht zu werden, aber wir haben ja immer den Anspruch, wir müssen das alles perfekt schaffen. Und es kommen auch eben so Anzeichen vor wie Niedergeschlagenheit, häufiges Weinen. Und wenn sich das alles so ballt, sind das eben schon Anzeichen, dass es Zeit ist, sich auch Entlastung zu holen. Ne? Das wird nicht alles bei jeder Person einzeln auftreten, aber so eine Handvoll von Belastungssymptomen, meine ich, kennen die meisten Menschen, die irgendwann mal jemanden gepflegt haben.
Ja, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar auch erleichternd sein kann, jetzt zu wissen, warum fühle ich mich jetzt so oder warum reagiere ich so? Wieso bin ich jetzt so gereizt? Wieso bin ich so schnell an den Tränen? Einfach auch zu wissen, als Pflegender oder pflegende Angehörige, dass es einfach ein Symptom ist von dieser Dauerbelastung.
Ja, und auch zu wissen so ein bisschen, dass das eine ganz in Anführungsstrichen normale Reaktion ist. Ne? Was nicht alltäglich ist, ist ja eben die Tatsache, dass man so eine starke Mehrfachbelastung auch stemmen muss.
Absolut. Und auch die Personen im Umfeld, dass sie auch wissen, dass das Verhalten der pflegenden Person auch einfach ein Symptom sein kann oder einfach ein Zeichen von dieser Überlastung.
Ja, unbedingt. Also ich finde das auch sehr wichtig, dass wir aufeinander auch Acht geben. Ne? Wenn ich weiß, eine Person aus meinem Umfeld hat ein pflegebedürftiges Kind zum Beispiel, finde ich es wichtig, auch einfach mal zu schauen, wie geht es denn der Person eigentlich? Ja. Also egal, ob das jetzt Nachbarin, Freundin, Verwandte, wie auch immer, zu gucken, brauchen die vielleicht Hilfe? Oder gehe ich da mal vorbei auf einen Kaffee? Mal gucken, ne? Mal gucken, wie es denen geht. Oder ich frage doch einfach mal, wie es denen geht.
Ja.
Weil ja bei starker Belastung das auch relativ schwierig wird, irgendwann rechtzeitig zu merken, wann ist es denn eigentlich zu viel? Und wann darf ich mir denn eine Auszeit nehmen?
Ja.
Gefühlt in der Pflege darf man sich ja nie eine Auszeit nehmen.
Ja, ja. Und Unterstützung holen. Also auch.
Unbedingt, ja.
Sie haben jetzt die Belastungen beschrieben und auch Symptome von Belastung oder Dauerbelastung. Wenn ich sowas wahrnehme, entweder an mir selber als pflegende Angehörige oder als Person, die das beobachtet, welche Möglichkeiten gibt es dann? Also was kann ich dann tun, wenn ich eben beispielsweise diese Überreizung wahrnehme oder den Schlafmangel oder dass ich irgendwelche Schmerzen entwickle oder auch psychisch merke, dass ich einfach nicht mehr belastbar bin, mich schwach fühle? Was würden Sie jetzt auch als Psychologin und aber eben auch aus Ihrer Erfahrung heraus und in der Arbeit mit pflegenden Angehörigen, was können Sie empfehlen, das ist ein blödes Wort, aber einfach so ein bisschen an die Hand geben, so Werkzeug, kurzfristig oder auch in Akutsituationen?
Ja, also in Akutsituationen ist es natürlich nochmal wichtiger, auch zu wissen, es ist okay, sich aus einer Situation zu entfernen. Mhm. Also gerade Akutsituationen der Pflege, wo es auch zu Streit kommt oder man merkt, ich komme hier gerade an diese pflegebedürftige Person gar nicht ran. Ich werde wütend, ich fange an zu beben. Es ist völlig okay zu sagen, ich merke, wir kommen gerade nicht auf eine Ebene, ich gehe mal eben raus. Ne? Es ist klar, bei einem Kind, dann muss vielleicht auch mal jemand einspringen, wenn es möglich ist. Mir ist auch klar, dass das nicht immer möglich ist. Ist nicht immer jemand Zweites da. Mhm. Aber auch die Möglichkeit zu haben, kurz die Situation zu verlassen, das ist der Optimalfall. Ne? Kurz die Situation zu verlassen, zu atmen. Von 10 rückwärts runter zu zählen und zu sagen, okay, wenn ich wieder reingehe, setzen wir neu an, probieren was anderes aus. Mhm. Oder eben auch zu gucken, was kann ich für Übungen. Wir haben verschiedene Übungen, zum Beispiel auf unserer Website auch so einen Notfallkoffer für Extremsituationen, wo man versucht, zum Beispiel die schöne 5-4-3-2-1 Methode, wo man eben anfängt mit, jetzt gucke ich mal nach 5 Dingen, die ich sehen kann, die ich hören kann, und dann runterzählt auf 4 und dann 3, um eben auch aus dem Kopf rauszukommen. Ne, oder sich einfach mal kurz auszuschütteln,
ja,
mal kurz auf und ab zu springen, um eben aus dieser Anspannung zu kommen. Langfristig ist es natürlich auch wieder Optimalfall sinnvoll, sich auch eine psychosoziale Entlastung zu suchen, damit eben nicht zu viele Akutsituationen auftreten oder, die können wir auch nicht immer steuern, wenn sie auftreten, wir eben auch einen anderen Umgang vielleicht damit lernen. Also wirklich auch Unterstützung zu finden, sofern es möglich ist, vielleicht auch zu lernen, was zu delegieren, ne? Strategien einzuüben, wie kann ich mich ein bisschen entlasten, wie kann ich mich um mich kümmern, aber auch, wo sind meine Grenzen, ne? Das auch zu lernen, auf den eigenen Körper und den eigenen Geist so ein bisschen zu achten, dass man feststellt, woran man eigentlich selber erkennt, dass man gestresst ist.
Ja.
Ist ja, ja, ganz, ganz individuell verschieden. Wo sind meine Grenzen? Wie meldet sich eigentlich mein Körper, wenn ich gestresst bin? Mhm. Um dann entgegenzusteuern.
Mhm. Also Selbstwahrnehmung, Achtsamkeit, so ein bisschen in diese Richtung.
Genau, also ich bin auch ein ganz großer Fan davon, einfach so regelmäßige Check-ins zu machen. Es gibt ja auch zum Beispiel ganz häufig in so Achtsamkeitstrainings den sogenannten Bodyscan,
ja,
wo man dann eben so ein bisschen guckt vom Kopf abwärts, was ist gerade in meinem Körper los, in welchem Zustand befindet, ja, er sich. Wo, ja, sind eigentlich meine Schultern, meistens bei uns allen in der Nähe der Ohren, so halt sehr angespannt. Mhm. Oder auch, wo atme ich eigentlich gerade hin? Atme ich überhaupt noch in den Bauch oder... Ne, es ist einfach so eine ganz flache, gestresste Atmung. Und genau, dieses Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich der Körper an, wenn ich gestresst bin, aber auch, wie fühlt er sich dann an, wenn es mir gut geht, wenn ich, ja, mich wohlfühle.
Ja. Ja.
Und ich finde es auch wichtig, wir sprechen ja immer ganz viel über Selbstfürsorge und es wird manchmal so ein bisschen zu einem Sport, habe ich das Gefühl. Also gerade wenn man sich wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, wir sind in Social Media unterwegs und suchen uns, wollen uns irgendwas suchen über Selbstfürsorge, Entlastung. Und es ist ja alles immer sehr, ja, es ist wie so eine Sportveranstaltung. Ja. Jetzt muss ich mir Kerzen anzünden, jetzt muss ich noch ein Bad nehmen, dann muss ich meditieren heute, das muss alles heute noch passieren. Und wenn wir das dann nicht schaffen, fühlen wir uns ja auch schon wieder schuldig. Dann haben wir es ja auch wieder nicht geschafft. Also das finde ich immer ganz wichtig zu betonen, dieses Selbstmitgefühl auch walten zu lassen und zu sagen, ja, ich kümmere mich um mich selbst, aber ich kann mir das schon auch verzeihen, wenn ich es halt nicht schaffe. Ja. Ne? Also ich möchte dann mit mir sprechen wie mit einer guten Freundin und nicht wie mit einer Person, die ich überhaupt nicht leiden kann.
Und vielleicht auch eben, dass der eigene Anspruch gar nicht so hoch gesetzt werden muss. Also dass man nicht sagt, okay, jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Meditation oder Bodyscan oder ein Bad oder wie auch immer, sondern vielleicht auch wirklich, so wie Sie es gerade gesagt haben, vielleicht einfach nur einmal am Tag zumindest ein Check-in. Also einfach mal nur spüren, wie geht's mir. Einfach ein bisschen, ja, so kleine Momente verändern.
Genau, und wir haben eben auch ganz häufig so Ideen für so Mini-Interventionen. Ne? Wie schafft man es, einen Ausgleich noch zu schaffen zur Pflege? Gibt es vielleicht Hobbys von früher, wo man irgendwas wieder aufnehmen könnte? Oder kann ich einfach regelmäßig mal Besuch bekommen von jemandem? Kann jemand vorbeikommen auf einen Kaffee und mal über was anderes reden oder irgendwas anderes machen? Gibt es eine Möglichkeit, dass es, weiß ich nicht, ein ehrenamtlicher Begleitdienst mal vorbeikommt? Wir nennen das auch manchmal so, dass man quasi ein Rendezvous mit sich selbst im Kalender einträgt. Dass man sagt, an dem Tag mache ich mir, weiß ich nicht, es können ja auch nur 15 Minuten sein. Da mache ich einen Mini-Urlaub, da mache ich irgendwas Schönes, was mir gut tut.
Ja.
Es muss nicht immer eine Reise sein, es muss nicht immer ein riesen Yogakurs sein. Das, wir denken da oft viel zu groß und viel zu aufwendig.
Ja, und zu perfekt irgendwie, dass man dann gleich alles machen muss. Und
genau, wenn ich mich entspannen möchte, dann muss ich auch für 100 Euro die teure Yoga-Pants anhaben, sonst ist das keine richtige Selbstfürsorge.
Ich finde, solche Impulse, die Sie jetzt gerade ja schon gegeben haben, sind so gefühlt so kleine Dinge, aber ich denke, dass es so wertvoll sein kann, an sowas auch einfach nur mal wieder erinnert zu werden. Und ich erlebe das auch gerade bei den Familien, die sich bei uns melden, eben die ein schwer erkranktes Kind haben und vielleicht auch schon viele, viele Jahre die Pflege übernehmen, dass sie so in ihrem Hamsterrad drin sind, dass sie von außen gar keine Impulse mehr bekommen können, weil sie so im Machen, Tun, Tun sind und auch gar keine Zeit haben, sich darum zu kümmern, irgendwie sich psychosoziale Unterstützung zu holen oder psychologische Unterstützung. Selbst wenn sie dann an dem Punkt sind, dass sie merken, ich bin wirklich an meiner Grenze oder auch drüber und ich bräuchte wirklich Unterstützung. Ich habe wirklich Angst, dass bei mir eben, dass ich bald nicht mehr kann. Und dann, wenn dann auch der Wille da ist, sich Unterstützung zu holen, war dann immer der Punkt, dass dann auch, dass ich gar keine Möglichkeit hätte, einen Psychologen oder eine Psychologin aufzusuchen, weil die Wartelisten so extrem lang sind. Und natürlich auch der Aufwand, wenn ich zu jemandem vor Ort fahren muss, um dort dann eine Stunde zu sein. Deswegen glaube ich, dass viele Eltern für sich so dieses, ich hole mir jetzt vielleicht psychologische Unterstützung, gar nicht im Kopf ist. Und deswegen war ich auch so begeistert von dem Angebot Pflegen und Leben, weil es so viel niederschwelliger ist und so viel schneller verfügbar, dadurch, dass es online ist und auch, dass es kostenlos ist. Ich greife jetzt schon ein bisschen vor, dass es kostenlos ist. Genau, und dass es einfach die Möglichkeit gibt, dort schnell eine Person zu haben, die da ist, die zuhört, die Impulse geben kann, die vielleicht mal spiegelt, was auch immer man dann braucht, ohne sich auf eine lange Warteliste setzen zu lassen. Und
unbedingt, ja. Also, und man muss ja auch ehrlich sagen, die Versorgungslage ist ja auch eine Katastrophe. Also es ist wirklich unglaublich schwer, Unterstützung zu bekommen, auch psychotherapeutische Unterstützung. Es gibt riesige Wartelisten. Manchmal gibt es gar keine Wartelisten mehr, weil es einfach alles überfüllt ist und wie Sie schon gesagt haben, ne, das Eine Online-Beratung hat den großen Vorteil, es funktioniert unabhängig von Öffnungs- und Beratungszeiten, vom Wohnort. Und auch schambesetzte Themen sind ja teilweise einfacher, zum Beispiel schriftlich zu verfassen.
Ja, ja.
Und gleichzeitig, wir bieten ja auch Videoberatung an. Das heißt, es ist auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, einfach mal gehört zu werden.
Wir haben es jetzt immer wieder angerissen, eben das Angebot Pflegen und Leben. Aber können Sie vielleicht nochmal konkret in ein paar Sätzen beschreiben, was genau verbirgt sich hinter diesem Angebot?
Ja, gerne. Also Pflegen und Leben bietet speziell psychologische Beratung für pflegende Angehörige an. Es ist völlig gleich, wer da gepflegt wird. Egal welchen Alters, ob das ein Kind ist, das gepflegt werden muss, Eltern, die gepflegt werden müssen, EhepartnerInnen, alles. Und es zeichnet uns aus, dass wir ausschließlich PsychologInnen mit therapeutischer Zusatzausbildung einsetzen. Wir stehen allen gesetzlich Versicherten zur Verfügung und das ist, wie Sie auch schon gesagt haben, grundsätzlich immer kostenfrei, anonym und datensicher. Das heißt, wenn man sich bei uns anmeldet, muss man außer einem NutzerInnen-Namen, den man sich ja selber ausdenkt, eigentlich nichts weiter angeben. Man kann weitere Daten angeben, wenn man möchte, ist aber überhaupt nicht verpflichtend. Das heißt, es ist möglich, komplett anonym zu bleiben. Und wir werden finanziert durch die vier Gesundheitskassen Barmer, Technika, HKK und DAK und sind in Trägerschaft einer gemeinnützigen Gesellschaft hier in Berlin, das Zentrum Überleben. Wir haben im Endeffekt zunächst einen Präventionsfokus. Also wir wollen Angehörige dabei unterstützen, mit dieser Belastung besser zurechtzukommen, und eben nicht unbedingt immer zu warten, bis es zu spät ist. Das heißt, wir versuchen dann auch teilweise auf Entlastungsleistungen hinzuweisen, weil wir auch wissen, dass pflegende Angehörige selten Zeit haben, um sich ganz viele Informationen zusammenzusuchen.
Absolut.
Und unsere Website fungiert deswegen auch zusätzlich als Infoportal. Also da gibt es noch extra Seiten zu Belastungssymptomen, Herausforderungen, aber auch den Notfallkoffer für Extremsituationen. Man kann sich bei uns zum Beispiel auch Entspannungsverfahren runterladen. Und wichtig ist für uns eben in diesem Setting der psychosozialen Entlastung, dass wir eben im Gegensatz zu einer allgemeinen Pflegeberatung nicht Informationen vermitteln oder eben erläutern, wie pflegt man richtig, wie macht man das alles, sondern wirklich diese persönliche Begegnung in den Vordergrund stellen. Also uns ist es hier wichtig, dass wir wertfrei, neutral und den Ratsuchenden gegenüber wohlgesonnen arbeiten. Das heißt, die ratsuchenden Personen sind ja die ExpertInnen für ihr Leben. Ja. Wir setzen uns nicht hin und sagen, was zu tun ist, sondern wir arbeiten gemeinsam und wir versuchen auch so eben Ressourcen wieder zu aktivieren und auch so ein bisschen Wege gemeinsam frei zu schaufeln.
Sehr schön. Ja. Also ich bin, wie gesagt, ich habe es vorhin schon am Anfang gesagt, ich war so begeistert, als ich von diesem Angebot erfahren habe und habe gedacht, wieso ist mir das noch nie über den Weg gelaufen? Also weil es eben so niederschwellig ist und man es auch frühzeitig einfach unkompliziert in Anspruch nehmen kann. Also ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass vielleicht auch durch unseren Podcast jetzt hier, auch wenn einfach dass immer mehr Menschen davon erfahren und es auch in Anspruch nehmen können und frühzeitig vor allem nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Also das, wir freuen uns immer, bei uns sind alle willkommen.
Sehr schön. Kann ich auch mehrfach das Angebot in Anspruch nehmen? Also dass ich sozusagen wie eine fortlaufende Beratung nutzen kann?
Genau, also wir haben grundsätzlich bis zu 10 Kontakte gemeinsam, 8 bis 10 Kontakte. Also es ist nicht so, dass man sich mal anmeldet und dann nur einmal mit einer Person spricht, sondern es ist schon ein etwas längerer Prozess.
Das heißt, ich habe auch immer die gleiche Psychologin?
Genau, genau. Also das läuft im Endeffekt so ab, dass sie sich da ein Postfach einrichten, ihre Nachricht formulieren. Das muss auch jetzt kein, es müssen nicht 5 Seiten sein. Manche schaffen es halt gerade mal irgendwie einen Satz zu schreiben, das ist auch okay. Und dann bekommen sie erstmal innerhalb von 5 Werktagen eine Antwort von einer Psychologin, die sich dann dem Thema annimmt. Und dann können sie auch gemeinsam entscheiden, ob sie sich per E-Mail austauschen möchten oder lieber per Video. Für manche Menschen ist es schöner, schriftlich zu arbeiten. Da gibt es ja auch Evidenz für. Also wir arbeiten auch so ein bisschen nach dem Prinzip der Schreibtherapie nach Pennebaker. Das eben auch sehr entlastend sein kann und auch für stark belastete pflegende Angehörige sehr praktisch ist, weil es eben dann asynchron funktioniert. Ich kann meine Antwort auch nachts um 3 schreiben, ja, wenn ich möchte.
Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel aus der Praxis, also von einer Anfrage, vielleicht, die Ihnen noch besonders in Erinnerung geblieben ist, ohne dass es natürlich, also ganz anonym und...
Ich kann es ein bisschen allgemeiner fassen.
Gerne. Um
vielleicht zu gucken, welche Fälle so regelmäßig auftreten, damit wir auch nicht an so eine Schweigepflichtsgrenze kommen. Also Themen, die wirklich häufiger auftreten bei uns, sind natürlich einfach auch die enorme Belastung, auch die Verzweiflung. Mhm. Das liest man wirklich manchmal aus dem Text raus, wie belastet Personen sind, die sagen, ich kann an nichts mehr anderes denken. Wenn ich mal frei habe, dann komme ich überhaupt nicht runter. Ich bin angespannt, ich weine viel. Und auch so Themen wie eben, dass Beziehungen ja auch stark belastet sind. Ne? Das ist teilweise eine Art Ressentiment auch gibt, weil eben nicht genug Hilfe vorhanden ist, mhm, innerhalb der Familie zum Beispiel, innerhalb der Beziehung, und es häufig auch zu Kommunikationsproblemen kommt.
Mhm. Wenn, ich hatte eigentlich gar nicht vor, die Frage zu stellen, aber ich frage mich jetzt gerade auch, weil Sie sagen, eben, dass das Thema Verzweiflung auch immer wieder auftritt und sie das auch richtig spüren, so durch die Zeilen oder durch die Worte. Wie gehen Sie als Team dann damit um, sich da auch dann irgendwo auch abzugrenzen? Und ja, weil manchmal ist man vielleicht ja auch einfach hilflos und sieht diese Situation, wie belastend sie ist, und sie ist es wirklich.
Ja.
Und ja.
Ja, absolut. Also das, wir sind ja auch Menschen. Ne? Also das wäre, es wäre völlig falsch zu sagen, ach, wir haben das ja gelernt in der Ausbildung, wir stecken das ganz easy weg. Das ist natürlich, es gibt für jede Person immer diesen einen Fall, bei dem man sagt, uff, okay, der hat mich jetzt erwischt.
Ja.
Ne? Also man einfach merkt, da, das ist einfach heftig oder das macht mir Sorgen oder ich weiß gar nicht, was ich jetzt antworten soll, weil es mich selber schon so berührt. Wir haben da eine sehr gute Austauschkultur auch im Team. Also mhm, wir haben wöchentlich Intervision, wir haben regelmäßig Supervision mit einer externen Person, mhm, und das ist sehr, sehr hilfreich, ne? Mhm, sich gegenseitig auch Input zu geben und zu gucken, was kann man denn auch raten oder was ist denn da gerade für ein Thema. Ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist da auch offen drüber zu sprechen, ne? Und zu sagen, mhm, ich habe hier gerade einen Fall und der berührt mich einfach sehr stark und ich bräuchte da mal ein bisschen Input. Das ist uns ganz wichtig, ne? Diese Teamkultur auch zu bewahren.
Schön, ja, ja. Wenn Sie jetzt so das Überziel oder das größte Ziel der Arbeit oder des Angebots Pflegen und Leben formulieren müssten, dürften, Wie würden Sie es formulieren? Wie würde dieser Satz lauten?
Das ist eine tolle Frage. Naja, in unserem Logo steht ja unten noch klein darunter Angehörige stärken. Und ich finde, das trifft es unglaublich gut.
Mhm, schön.
Ist zwar kein ganzer Satz, es ist eher eine Aufforderung. Mhm, mhm. Finde ich aber auch ganz wichtig. Also wirklich diesen Rückhalt auch zu bieten.
Ja, ja. Sehr, sehr schön. Und wenn ich den Beitrag jetzt gehört habe und ich mir das gut vorstellen kann, Pflegen und Leben, also mich erstmal auf der Seite vielleicht umzuschauen, wie kann ich einen Termin finden? Werde ich auf der Website vermutlich einfach durchgeführt? Ist da einfach eine E-Mail schreiben oder kann ich Termine buchen? Wie ist so ganz organisatorisch der Ablauf?
Genau, also man kann auf der Website, sieht man direkt oben rechts einen magentafarbenen Button, mhm, und da kommt man dann zu unserer Beratungsplattform und dort kann man sich entweder einloggen, wenn man schon ein Konto hat, oder ein neues Konto einrichten, und von da geht es dann seinen Weg, ne? Da kann ich dann entscheiden, wie viele Informationen möchte ich über mich eigentlich angeben und kann dann da auch die Nachricht formulieren. Termine buchen kann man vorab nicht für Erstgespräche, dadurch, dass wir in so sehr unterschiedlichen Zeiten auch im Einsatz sind. Da läuft es einfach so ab, dass sie als Erstanfrage im Endeffekt einfach uns eine Nachricht schicken und dann manchmal auch schon reinschreiben, ich hätte gerne eine Videoberatung, würde gerne einen Termin buchen und wir dann antworten und zusammen eben den Termin finden.
Mhm. Super. Das heißt, erster Schritt, mich anmelden, auch anonym ist möglich, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau.
Und dann werde ich durchgeleitet.
Richtig. Wir brauchen auch keine Vor- und Nachnamen. Wir sprechen Sie gerne auch mit Ihrem NutzerInnennamen an. Das tut ja gar nichts zur Sache. Es geht ja um den Inhalt.
Super. Ja, ich bin ganz angetan. Ich finde es wirklich super gut. Habe ich irgendeinen blinden Fleck hinterlassen? Gibt es noch irgendwas, was Sie noch gerne sagen möchten, worauf Sie noch aufmerksam machen wollen oder ja, irgendeine Information, die Sie gerne noch setzen möchten?
Ich glaube, ja, mir ist es wichtig, auch nochmal den interessierten Personen mitzugeben, dass nichts muss, ja, alles kann, nichts muss. Also wenn man sich bei uns auch anmeldet zur Beratung, es ist möglich, 8 bis 10 Kontakte zu haben, aber es ist auch keine Verpflichtung. Also es ist völlig okay, einfach zu sagen, ich möchte jetzt einmal eine Stunde per Video jemandem erzählen, wie es mir geht.
Ja.
Und manchmal reicht es schon. Also es gibt da keine Verpflichtung, sich da an irgendwas zu binden. Es geht auch manchmal einfach, sich einmal zu entlasten. Und auch dafür sind wir da.
Ja, ja, ja. Jetzt fällt mir gerade ein, auch weil Sie es vorhin angesprochen haben, Thema Abschied, Sterben, Tod und Trauer, sind Sie auch ansprechbar in Trauerfällen, also wenn ich meinen pflegenden Angehörigen, also die Person oder mein Kind bereits verloren habe?
Also per se sind wir natürlich erstmal eine Beratung für pflegende Angehörige, weil Trauerbegleitung auch nochmal ein bisschen was anderes ist, aber ich finde es auch nicht so trennscharf.
Ja.
Also da möchte ich nicht direkt sagen, machen wir nicht, weil es ist ja immer ein Thema und wir haben das auch häufiger in Beratungen, dass in dem Prozess dann unerwartet die zu pflegende Person verstirbt.
Ja, ja.
Und dann ist die Beratung nicht zu Ende. Mhm. Ist ja ganz wichtig, da dann auch weiter noch zu arbeiten und zu gucken, wie geht es denn jetzt weiter. Es gibt auch wirklich Personen, die dann sagen, ich brauche das jetzt nicht mehr, da möchte ich jetzt selber mit umgehen, aber uns ist das wichtig, auch einfach unsere Ratsuchenden dann weiter zu begleiten.
Ja, sehr schön. Also ich werde auf jeden Fall alles verlinken und hoffe ganz, ganz arg, dass einige zumindest diesen Beitrag hören und den Impuls verspüren, sich zu melden, beziehungsweise bei sich merken, ich hab da einen Bedarf und jetzt ist da wirklich ein Angebot, was sich so niederschwellig und unverbindlich anhört und trotzdem kompetent besetzt und dass ich mich mit einem guten Gefühl dorthin wenden kann und eine Anlaufstelle finde.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns.
Schön. Vielen Dank, Frau Toppe, für das wirklich nette Gespräch und vor allem für dieses wirklich gute, tolle Angebot. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
Ja, ich mich auch. Ich danke Ihnen.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer.